Eine Woche ist es jetzt her, dass die österreichische Ärztin Lisa Marie Kellermeier tot in ihrer Praxis aufgefunden wurde. Alles deutet darauf hin, dass sie sich das Leben genommen hat. Der Hintergrund: Die Ärztin wurde über Monate hinweg bedroht und beleidigt im Internet. All das wegen ihres öffentlichen Engagements für Corona-Impfungen und andere Maßnahmen gegen die Pandemie. Der Fall zeigt, wir müssen über Hass und Hetze reden, über die Folgen und darüber, was man tun kann. Jeder Einzelne, aber auch die Gesellschaft. Dazu sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem mit dem Staatsanwalt Christoph Hebecker, der sich auf Cyberkriminalität spezialisiert hat. Und wir schauen nach Österreich, wo unser Korrespondent vor Ort berichtet. Heute ist Freitag, der 5. August und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Der Fall Lisa Marie Kellermeier macht auch eine Woche später noch sprachlos. Eine, die sie persönlich kannte und sich öffentlich zum Tod der Ärztin geäußert hat, ist die österreichische Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobel. Sie hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht geschickt.
Ich habe den Suizid von Frau Dr. Kellermeier mit Bestürzung wahrgenommen. Ich habe sie kennengelernt als unglaublich engagierte Ärztin, als sehr netten, sehr liebenswerten, sehr warmen Menschen, die sich eingesetzt hat, wirklich für ihre Patientinnen mit Leib und Seele. Dementsprechend entsetzt und bestürzt und traurig war ich auch, als ich die Todesnachricht erfahren habe. Vor allem, weil ich auch weiß und mitbekommen habe, wie sehr sie unter Druck gestanden ist und wie sehr sie um Hilfe gebeten hat, die nicht gekommen ist oder die nicht in der Form gekommen ist, wie sie sich das gewünscht hätte und wie sie es auch gebraucht hätte. Seitdem nehme ich aber auch wahr in Österreich, in der österreichischen Zivilgesellschaft, dass sehr viel Trauer herrscht, sehr viel Bestürzung herrscht, aber auch sehr viel Wut da ist. Sehr viel Wut darüber, dass man nicht geschützt wird.
Natascha Strobel erkennt darin ein Muster. Sie sagt, es seien immer wieder die gleichen Täter, die sich immer wieder die gleichen Opfer suchen.
Sie ist leider nicht die Erste. Sie wird leider auch nicht die Letzte sein, die so bedroht wird. Und wir müssen sie ja beim Namen nennen, von Nazis, von der extremen Rechten bedroht wird. Das ist natürlich das traurigste, das bestürzendste Beispiel, was wir hier sehen. Aber es ist in einer langen Linie von Journalistinnen, von Ärzten und Ärztinnen, von Leuten, von NGOs und so weiter, die sich einsetzen, sei es für geflüchtete Menschen, sei es jetzt in der Corona-Pandemie, für die Impfung. Also es sind ganz viele Themen und ganz viele Leute werden hier unter Druck gesetzt. Antifaschistinnen, Antirassistinnen und so weiter.
So könne es nicht weitergehen, sagt Strobel.
Und ja, es muss jetzt endlich mal was passieren. Die haben irgendwie Narrenfreiheit und da geht es auch nicht irgendwie darum, Hass im Netz. Natürlich ist es Hass im Netz, aber dieser Hass ist ja nicht nur im Netz, sondern wir sehen sie auch bei Übergriffen, bei Demonstrationen, bei der Frau Dr. Kellermeier, das hat sie ja selbst noch gesagt, war es so, dass in ihrer Praxis ein Schild weggekommen ist, dass sie das sehr beunruhigt hat. Das heißt, der ist ja längst auch so da im nächsten Umfeld und spielt sich nicht nur online ab. Ich habe das auch mitbekommen oder ich bekomme das auch ab, meinen Teil davon, in Wahrheit schon seit über 10 Jahren. Aber es potenziert sich ja auch mit Mal zu Mal. Und es ist so frustrierend, dass man die Täter nie ausfindig machen kann.
Natascha Strobel erhebt schwere Vorwürfe. Dass beim Thema Hass und Hetze so wenig passiert, hat ihrer Ansicht nach verschiedene Gründe.
Es liegt an vielen Sachen. Es liegt einerseits, dass ein bisschen ein Unwille da ist, dem auch entsprechend nachzugehen. Es liegt aber auch daran, dass die Plattformen, gerade Twitter, keine Daten rausgibt, auch wenn sie müssten. Aber es passiert nichts, wenn sie diese Daten nicht rausgeben. Und es liegt auch daran, dass es einfach noch bestimmte Hürden gibt. So ist es in Österreich zum Beispiel keine Beleidigung, wenn es nur per Mail kommt, weil kein Publikum da ist und Beleidigung nur mit einem Publikum da ist. Das ist in einigen deutschen Bundesländern anders. Da reicht schon auch eine Beleidigung via Mail. Also es gibt da verschiedene Hürden. Fakt ist, dass die Leute, die bedrohen, Was natürlich das schlimmere Delikt ist, und beleidigen, was auch nicht angenehm ist, sehr oft einfach damit davonkommen. Und dass die Behörden in Österreich bis jetzt keinen großen Willen oder keine große Anstrengung gezeigt haben, hier etwas zu unternehmen. Und dazu kommt natürlich auch hinzu, dass politisch diese Leute gerade in der Corona-Pandemie sehr viel Aufwind und Zuspruch erfahren haben. Und das macht das alles nicht besser.
Auch Strobel selbst bekommt viel Hass und Hetze im Netz zu spüren, ist als Stimme gegen Recht seit Jahren Anfeindungen auch auf der Straße ausgesetzt. Nach dem Tod Kellermeyers machte sie öffentlich, was ihr entgegenschlägt. Daraufhin hat sie ihren Twitter-Account gelöscht.
Ich verstehe das als Pause, so habe ich es auch angekündigt, weil ich jetzt einige Wochen brauche, um mich zu sortieren, um meine Lage irgendwie neu zu bewerten und auch zu stabilisieren. Der unmittelbare Auslöser war, dass ich wieder mal eine Drohmail bekommen habe, in direktem Bezug auch auf die Frau Dr. Kellermeier, wo man mich aufgefordert hat, ich möge es ihr gleich tun, mit wüsten Beschimpfungen. Es ist nicht die erste, die ich in dieser Form bekommen habe, aber es hat mich jetzt in dieser Situation getroffen. Mir ist klar, dass es mich auch treffen soll, dass das der Wunsch ist, aber ich entziehe mich dem jetzt auch, weil es auf Twitter dieses Lager, diese Querdenker, diese rechtsextreme Szene sehr aktiv ist und ich mich dem jetzt entziehen möchte. Ich jetzt prüfen möchte, was ist rechtlich von Belang, wo gibt es Chancen, ich meine Sicherheitslage prüfen möchte und mich dem nicht weiter aussetzen möchte. Und dementsprechend habe ich mich jetzt für eine Pause entschieden.
Und wie schaut Natascha Strobel jetzt in die Zukunft?
Ich versuche mich zu schützen. Ich versuche dem trotzdem weiter nachzugehen, auch wenn ich eine realistische Einschätzung habe, dass es nicht in oder in vielen Fällen nicht so viel bringen wird. Und ich versuche vor allem mich und meine Familie zu schützen. Und das ist alles, was ich tun kann. Ich möchte zum Abschluss nur sagen, dass die Frau Dr. Kellermeyer alles richtig gemacht hat. Sie hat die Öffentlichkeit gesucht, sie hat das benannt, sie hat es aufgezeigt und sie hat um Hilfe gebeten. Und die kam nicht. Und das ist der politische Skandal in dem Ganzen.
Ich spreche jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort, Stefan Löwenstein, der für uns aus Wien über Österreich berichtet. Hallo, Herr Löwenstein.
Guten Tag, Frau Jakob.
Herr Löwenstein, der Suizid der Ärztin Lisa Marie Kellermeyer sorgt über die Grenzen Österreichs hinaus für Entsetzen und Bestürzung. Wie ist denn jetzt die Stimmung in Österreich eine Woche nach dem Tod der Ärztin?
Ich habe fast den Eindruck, dass die Welle der Erschütterung von Deutschland wieder nach Österreich zurückgeschwappt ist. Hier war es zunächst einmal zumindest in der offiziellen Politik so, dass viele sich vom Kanzler über den oberösterreichischen Landeshauptmann bis hinunter zu einzelnen Ministern eher zurückgehalten haben. Aber inzwischen haben sie doch alle bekundet, dass das ein furchtbares Ereignis ist und dass man daraus auch Konsequenzen suchen muss.
Weiß man, warum Frau Kellermeier so zur Zielscheibe von Hass und Hetze geworden ist?
Die Geschichte geht zurück bis in den Herbst 2021. Bis dahin hatte Frau Kellermeier, glaube ich, außerhalb ihres Bekanntenkreises und ihres beruflichen Kreises keine weitere Bekanntheit. Aber da begann sie sich auseinanderzusetzen mit Covid-Themen oder im Frühjahr eigentlich schon 2021 mit Covid-Themen. Sie hatte Behandlungsmethoden ausprobiert mit Asthmamitteln, teilte die mit, wunderte sich, warum das nicht aufgegriffen wurde, bezog das dann auch wieder auf ihre Person, wurde dadurch auch interessante Interviewpartner und dadurch hatte sie eine gewisse Bekanntheit erlangt als Ärztin, die sozusagen unmittelbar an der Covid-Front und nicht an der wissenschaftlichen Front tätig ist.
Und dann ist sie eben zum Opfer geworden und wurde bedroht, wurde massiv bedroht und angegangen. Ist denn mehr darüber bekannt, wie konkret die Bedrohungslage war? Das ging ja weit über rein verbale Drohungen hinaus, oder?
Das fing an mit einem Tweet von Frau Kellermeier, den sie abgesetzt hat, nachdem es in der oberösterreichischen Stadt Wels zu folgendem Ereignis gekommen ist. Es gab eine Demonstration von Covid-Maßnahmengegnern vor dem dortigen Krankenhaus. Und Fotos legten nahe, dass da auch die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge versperrt wurde. Und Frau Kellermeier kritisierte das scharf, schrieb Hashtag Covid-Idioten. Und dann hat die oberösterreichische Polizei auch per Twitter sich veranlasst gesehen, eine Art Richtigstellung auf diesen Tweet von Frau Kellermeier zu verlinken. Nämlich, dass das eine Falschmeldung sei, weil Notfallpatienten auch hintenrum am Krankenhaus hätten angeliefert werden können. Und dadurch wurde Frau Kellermeier aber zur Zielscheibe, weil dann ist auf einmal die Szene der Corona-Leugner, sage ich mal pauschal, auf sie aufmerksam geworden. Dann scheint es auch Verabredungen gegeben zu haben, sie mit Schmähungen und Drohungen einzudecken. Dann gab es sehr konkrete Mails an sie von Absendern aus Deutschland, wie sich später herausgestellt hat, durch journalistische Recherchen, in denen ihr angedroht wurde, sie käme vor ein Volkstribunal, oder in denen ihr konkret angedroht wurde, sie würde betäubt werden und entführt werden und dann würde ihr Schreckliches angetan. Grauenhafte Gewaltfantasien und nicht akzeptable Drohungen wurden da ausgestoßen in direkten Schreiben an sie selbst.
Und stimmt es, dass auch quasi Menschen in die Praxis kamen, sich Fake-Termine gemacht haben?
Frau Kellermeier hat sehr intensiv dann über diese Situation kommuniziert und hat dann auch intensiv kommuniziert, dass sie von der Polizei sich nicht genügend geschützt fühle und deswegen einen privaten Sicherheitsdienst engagieren müsse. Und ihren Angaben zufolge hat der auch mehrmals bei Besuchern Klappmesser, Butterfly-Messer aus dem Verkehr ziehen müssen. Und es habe Personen gegeben, die eben gar nicht Krankheitstermin gehabt hätten. Und dadurch hat sie sich natürlich persönlich bedroht gefühlt und das war konkreter und ging näher an sie ran als eine einfache Beschimpfung im Internet, das ist klar.
Sie hat um Hilfe gebeten bei der Polizei, heißt es, bei der Ärztekammer, glaube ich, auch. Wieso hat sie denn keine Hilfe bekommen? Wieso kommt jemand in so eine Lage?
Ich glaube, dass es etwas übertrieben ist zu behaupten, sie hätte keine Hilfe bekommen. Es gab mehrere Ansprachen durch die Polizei. Sogar der Verfassungsschutzdirektor ist zu ihr gekommen und hat mit ihr gesprochen. Der Rat war offenbar sich nicht so stark auf Twitter zu exponieren und sich dadurch weiter zur Zielscheibe zu machen. Eine Frage, über die man diskutieren sollte. Ja, aber zunächst mal zu der Sache noch. Es gab dann auch intensivierte Polizeistreifen. Also es fuhr täglich jemand eine Polizeistreife vorbei. Das ist natürlich keine Fulltime-Sicherheit, das ist ganz klar. Aber es ist trotzdem etwas anderes, ob da Präsenz gezeigt wird, als wenn nichts passiert. Also nichts kann man nicht sagen. Und ich bezweifle auch, ob es im Vermögen der Polizei stünde, personell und vielleicht auch rechtlich einen dauerhaften Personenschutz abzustellen.
Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel hat schwere Vorwürfe erhoben, sieht ein Versagen von den Behörden. Die seien seit Jahren untätig bei Hass und Häme. Wie schätzen Sie das ein?
Man muss vielleicht unterscheiden zwischen verschiedenen Punkten und Kritikpunkten. Was die Polizei richtig falsch gemacht hat, waren ein paar Kommunikationssachen. Zum Beispiel wäre es auf jeden Fall angebracht gewesen, diese Tweet-Verlinkung mit der Falschmeldung vom Netz zu nehmen. Damit hätte die Polizei nicht irgendwie was zurücknehmen müssen. Es gab ja auch einen Tweet ohne konkreten Hinweis auf Frau Kellermeier, in der einfach nur davon gesprochen wurde, dass keine Gefahr für Notfallpatienten war. Die konnten auch hintenrum ins Krankenhaus gebracht werden. Zweitens hat ein Polizeisprecher in einem Radiointerview Frau Kellermeier persönlich angegriffen und ihr vorgeworfen, sie dränge in die Medien und sie suche damit ihr persönliches Fortkommen. Das finde ich inakzeptabel und eine Formulierung, die so nicht stehen bleiben darf. Und eine dritte Frage ist es meiner Ansicht nach, wie verfolgt man ein Delikt, wie gefährliche Drohung, auch wenn es grenzüberschreitend stattfindet, wie in diesem Fall, wie intensiv geht man daran und welche technischen Möglichkeiten hat man, welches Know-how hat man, welchen Verfolgungswillen hat man und welche Bereitschaft hat man, sich da zu engagieren. Das sollte man vielleicht aus dem Fanal des Todes von Frau Kellermeier lernen, dass da mehr getan werden muss und das mehr ernst genommen werden muss.
Sie sagten eben, es gibt auch Spuren, die nach Deutschland führen. Letzte Frage, wie ist denn der Stand der Ermittlungen jetzt zum heutigen Zeitpunkt?
Gerade eben ist eine Meldung hereingekommen, dass die Staatsanwaltschaft München eine Razzia bei einem 50-jährigen Deutschen im Großraum München vorgenommen habe. Das ist ein Mann, dem vorgeworfen wird, laut Medienberichten, dass Spuren von diesen Hass- und Drohmails an Frau Kellermeier auf ihn zurückzuführen sind. Auch in Österreich hat die Staatsanwaltschaft in Wels die Ermittlungen wieder aufgenommen, die sie wegen Drohung früher eingestellt hatte. Aber dadurch, dass Frau Kellermeier zu Tode gekommen ist, ist für die Staatsanwälte offenbar eine neue Sachverhalt vorhanden.
Herr Löwenstein, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung aus Österreich.
Danke Ihnen, Frau Jakob.
Es gibt also erste Ermittlungserfolge im Fall Kellermeier. Aber wie kommt man Verfassern von Hasskommentaren im Netz eigentlich auf die Spur? Und wie werden sie bestraft? Wer sind die Täter? Und was kann man tun, wenn man zur Zielscheibe von solchen Hasskommentaren wird? Das frage ich meinen nächsten Gast. Christoph Hebecker ist Staatsanwalt der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, kurz ZAK NRW, die im Jahr 2016 eingerichtet wurde. Hallo, Herr Hebecker.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Hebecker, wie viele Anfragen bekommen Sie täglich auf den Tisch?
Da muss man tatsächlich sagen, das variiert. Und wir merken immer dann, wenn Themen diskutiert werden, die weite Teile der Bevölkerung emotionalisieren, über die sehr strittig diskutiert wird, dann wird es bei uns mehr. Wir haben aber genauso gut auch ruhigere Phasen, in denen teils wenig kommt. Von daher kann man sich da immer ganz schlecht drauf einstellen. Es kann ruhig sein, es kann aber von jetzt auf gleich extrem durch die Decke gehen. Es kann auch immer dann sein, beispielsweise, wenn wir ein Verfahren zum Nachteil einer Einzelperson bei uns annehmen und diese Person sich einem klassischen Shitstorm ausgesetzt sieht, dann kann das eine Person sein, die aber sehr, sehr viele strafbare Postings oder Meldungen erhalten hat.
Kann man denn so insgesamt sagen, Sie machen das seit 2016 so in der Form, hat das zugenommen?
Es ist immer furchtbar schwierig, glaube ich, in diesem Bereich, weil wir uns, glaube ich, immer klar machen müssen, dass es eine extrem hohe Dunkelziffer gibt. Und es gibt sehr, sehr viele Verfahren, die wir nicht kennen, sehr, sehr viele Postings, die strafrechtlich relevant sind, die wir nicht zu Gesicht bekommen. Was wir aber sehen, ist, dass unsere Zahlen steigen. Das heißt, wir führen mehr Ermittlungsverfahren, wir ermitteln mehr Beschuldigte. Und daher gehen wir eigentlich davon aus, dass auch das Gesamtphänomen größer geworden ist.
Erstmal vorneweg, ab wann sind denn Kommentare in den sozialen Medien strafbar?
Das ist genau eine der schwierigsten Fragen, mit der wir als Strafverfolger und auch als Staatsanwälte in diesem Bereich eben täglich konfrontiert sind. Uns ist völlig klar, wir bewegen uns hier häufig in einem Grenzbereich, nämlich in einem Grenzbereich zwischen grundrechtlich geschützter Meinungsfreiheit auf der einen Seite und Straftat auf der anderen Seite. Und da gibt es eben Postings, die in genau diesen Grenzbereich fallen. Und da muss man sich tatsächlich jedes einzelne Posting anschauen und prüfen. Aber um beispielsweise mal ganz klassisch die Beleidigung zu nehmen. Hier etwa kommt es darauf an, Sie können miteinander diskutieren. Sie können auch heftig miteinander diskutieren. Sie können den anderen auch heftig kritisieren. Aber als Faustformel gilt, wenn es mit Ihrer Aussage nur noch darum geht, das Gegenüber in der persönlichen Ehre zu verletzen und Sie jegliche Sachebene verlassen haben, dann ist man eher im Bereich der Strafbarkeit als noch im Bereich der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit.
Dann geht es ja weiter in Richtung konkrete Bedrohungen etc. Da sind wahrscheinlich dann die Abstufungen, die Sie machen müssen.
Ganz genau. Bedrohung ist ein klassischer Straftatbestand, mit dem wir viel zu tun haben. Aber wir führen eben regelmäßig auch Ermittlungsverfahren, beispielsweise wegen Volksverhetzung. Und Volksverhetzung ist in der Handhabung kein ganz einfacher Paragraph. Es gibt eine unfassbar große Anzahl von Konstellationen, die man jeweils einzeln rechtlich bewerten muss. Und wir dürfen uns das auch nicht zu einfach machen. Denn man muss einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass es Dinge gibt, die sind vielleicht nicht schön, die sind drastisch, die sind dramatisch, die gefallen uns vielleicht persönlich auch nicht. Aber die begründen eben noch keinen Anfangsverdacht für die Begehung einer Straftat.
Bei Volksverhetzung ist es ja so, wenn ich da richtig liege, dass sie von Amts wegen dann ermitteln. Aber bei Beleidigungen braucht es da nicht eine konkrete Anzeige? Muss dann nicht sich erstmal jemand melden und anzeigen?
Ganz genau. Wenn die Staatsanwaltschaft Kenntnis von einem Offizialdelikt erhält, wie beispielsweise die Volksverhetzung, dann ermitteln wir von Amts wegen. Das heißt, wir werden in jedem Fall tätig. Bei der Beleidigung ist das im Regelfall anders. Das heißt, hier kann das Individuum entscheiden, möchte es, dass Strafverfolgung stattfindet? Wenn ich beleidigt werde, kann ich entscheiden, ob ich möchte, dass Strafverfolgung stattfindet oder nicht. Und wenn ich eben einen solchen Strafantrag stelle und sage, ja, ich möchte das anzeigen und ich möchte, dass die Person, die das getan hat, verfolgt wird, nur dann können wir tätig werden, im Regelfall.
Kommen wir zu den Strafen. Welche Strafen drohen denn den Tätern?
Auch hier sind wir wieder beim berühmten Satz, es kommt drauf an. Das geht eben, nehmen wir die Volksverhetzung. Bei dem Rahmen der Volksverhetzung ist es durchaus ein realistisches Szenario, dass auch bei Ersttätern Freiheitsstrafen ausgeurteilt werden. Die werden sicherlich bei einem Ersttäter zur Bewährung ausgesetzt werden. Aber es ist nicht unüblich, und wir haben das auch schon in vielen Ermittlungsverfahren gesehen, dass Personen, die online Volksverhetzungen begehen, zu Freiheitsstrafen verurteilt werden. Wenn wir im Bereich der Bedrohung oder der Beleidigung sind, ist die Freiheitsstrafe hier sicherlich der Ausnahmefall. Hier wird regelmäßig eben eine Geldstrafe verhängt. Und diese Geldstrafe verhält sich dann danach, was ist hier tatsächlich geäußert worden. Und es wird eben auch immer ganz individuell geschaut, wie sind die Einkommensverhältnisse des Beschuldigten.
Aber wenn sich jetzt beispielsweise, wir haben jetzt den Fall der Ärztin in Österreich, den fürchterlichen Fall, wenn sich jetzt jemand infolge von Hetze das Leben nimmt, wie es dort passiert ist, ganz allgemein gefragt, wie beeinflusst das den Strafrahmen? Also dann ist es ja nicht mehr nur eine Bedrohung, sondern eine Bedrohung mit Todesfolge, oder?
Ganz genau. Ich kann mich zum konkreten Fall tatsächlich nicht äußern, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir die Folgen der Tat mit berücksichtigen müssen im Rahmen der Strafzumessung. Das heißt, wir schauen in der Hauptverhandlung schon, was hat das mit dem Opfer gemacht? Und da gibt es vielleicht Personen, die können damit besser umgehen, in Anführungsstrichen besser umgehen. Aber wir sehen immer wieder auch in Ermittlungsverfahren Geschädigte, die sehr, sehr stark leiden unter dem, was da online passiert ist. Und die sich teils nicht mehr aus dem Haus trauen, die ihr Sozialverhalten geändert haben, die ihr Verhalten in den sozialen Medien geändert haben. Und all das kann berücksichtigt werden im Rahmen der Strafzumessung und wird auch berücksichtigt.
Wie stehen denn die Chancen, dass man so jemanden erwischt? Wie kommt man an die Täter ran?
Es gibt viele Fälle, in denen es verhältnismäßig einfach ist, die Beschuldigten zu identifizieren. Wir sehen auch in unserer täglichen Arbeit immer wieder Personen, die klar strafbare Inhalte unter Klarpersonalien posten. Das heißt, sie geben ihren Namen an, die haben bei Facebook ihre komplette Profilseite ausgefüllt und posten da klar strafrechtlich Relevantes. Wir haben aber auch immer wieder Personen, die sehr, sehr darum bemüht sind, anonym zu bleiben. Und hier gehört es schlicht und einfach auch zur Wahrheit, dass man sagen muss, dass wir in vielen Fällen eben nicht in der Lage sind, die digitale Identität auf Klarpersonalien aufzulösen. Und das heißt, wir haben immer wieder Fälle, in denen wir am Ende des Ermittlungsverfahrens feststellen müssen, ja, hier wurde eine Straftat begangen, aber wir sind nicht in der Lage, denjenigen zu identifizieren, der diese Straftat begangen hat, und müssen dann vereinzelt eben auch das Ermittlungsverfahren einstellen. Das ist für uns unbefriedigend, das ist aber oftmals eben auch für Geschädigte sehr unbefriedigend, denn das versuchen wir natürlich zu verhindern, aber es entsteht bisweilen der Eindruck der Hilflosigkeit, und dem müssen und wollen wir eigentlich entgegenwirken.
Ich würde noch mal einmal gerne mit Ihnen über die Täter sprechen. Wer sind die Menschen, die Hasskommentare schreiben? Also es ist ja wirklich unglaublich, was da teilweise für Formulierungen, was da für Bedrohungen, für Folterandrohungen etc. geäußert werden. Was sind das für Menschen, die sowas machen?
Genau, das haben wir uns am Anfang auch gefragt und waren dann sehr, sehr gespannt. Und es war sehr interessant für uns, als wir die ersten Personen tatsächlich identifiziert hatten. Was man aber schlicht und einfach auch jetzt seit Jahren in diesem Tätigkeitsfeld sagen muss, den klassischen Verfasser von Hate Speech kann man eigentlich nicht beschreiben. Wir haben männliche Personen gehabt, wir haben weibliche Personen gehabt, wir haben ältere Personen, jüngere Personen, wir haben Personen, die einschlägig vorbestraft sind, wir haben Personen gehabt, die der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen sind. Wir haben aber genauso gut auch Personen gehabt, die der klassischen Mittelschicht zuzuordnen sind. Wir haben Leute gehabt, die wirtschaftlich sehr, sehr gut aufgestellt waren. Von daher ist es tatsächlich das vielberühmte Problem der Gesamtgesellschaft. Und wir sind in Teilen, das kann man, glaube ich, auch offen sagen, dann doch immer wieder verwundert, wenn wir Personen sehen vor Gericht, bei denen wir die eigentlichen Beweggründe für diese Postings überhaupt nicht nachvollziehen können. Von daher müssen wir uns einfach damit abfinden, dass wir nicht ein bestimmtes Klientel, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in den Fokus nehmen können, sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, das trifft die Breite der Bevölkerung und das ist in allen Bevölkerungsteilen durchaus verbreitet.
Wie reagieren denn die Menschen, wenn sie dann erwischt werden?
Ja, da ist zumindest die Reaktion am Anfang fast überall identisch. Fast alle sind extrem verwundert, wenn wir mit Durchsuchungsbeschlüssen vorbeikommen. Die Reaktionen darauf sind dann unterschiedlich. Ich habe schon Beschuldigte gesehen, die in der Hauptverhandlung konfrontiert mit ihren eigenen Postings angefangen haben zu weinen, denen ich das auch ernsthaft abnehme, diese Betroffenheit. Wir haben aber auch Beschuldigte gesehen, die sagen, ja, das habe ich geschrieben und das sehe ich auch so. Und wir haben auch Beschuldigte gesehen, die das herunterspielen. Da waren Beschuldigte, die haben es auch zur Tötung von Migranten aufgerufen. die sich dann in der Hauptverhandlung selber als politisch klassisch in der Mitte zu verorten sehen oder sagen, naja, vielleicht etwas konservativ oder früher war alles besser, die dann auch kein großes Problem in diesen Postings sehen, die sie da verfasst haben, und bei denen ich dann am Ende des Strafverfahrens auch nicht das Gefühl habe, dass da eine vertiefte Erkenntnis eingesetzt hat, dass das, was man da getan hat, möglicherweise nicht in Ordnung war. Und solche Leute kann man dann möglicherweise aber mit Bewährungsstrafen von der Begehung weiterer Taten abhalten. Denn wenn jemand unter Bewährung steht und unter laufender einschlägiger Bewährung weitere Taten, ähnlich gelagerte Taten begeht, ist es durchaus ein realistisches Szenario, dass man irgendwann für Hasspostings ins Gefängnis geht. Und genau das haben wir auch schon erlebt. Es ist nicht irgendein Horrormärchen, was wir irgendwie erzählen, sondern es passiert nicht zu selten, dass Leute wegen Hasspostings ins Gefängnis gehen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass diese zunehmende Verfolgung auch eine abschreckende Wirkung hat?
Wir setzen da schon drauf. Ich finde es immer schwierig. Man will sich da nicht mit Erfolgen schmücken, die man nicht irgendwie belegen kann. Ich glaube schon, dass es in der einschlägigen Community wahrgenommen worden ist, dass wir intensiver Strafverfolgung betreiben. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere möglicherweise vor Absenden oder vor Verfassen seines Postings nochmal überlegt hat, ob man nicht vielleicht sprachliche Anpassungen vornehmen sollte, vorsichtig formuliert. Aber dass wir damit schon so weit sind, dass flächendeckend keine Hasspostings mehr verfasst werden, dass flächendeckend davon abgesehen wird, Online-Volksverhetzungen zu begehen, da reicht ein relativ einfacher Blick in die einschlägigen sozialen Netzwerke, um festzustellen, dass wir so weit noch nicht sind.
Ja. Was raten Sie denn Menschen, die im Netz bedroht werden? Was kann und soll man tun, wenn man Opfer von so Hassattacken wird?
Also wir raten grundsätzlich immer zur Strafanzeige. Wir wollen das verfolgen und wir müssen auch zeigen, dass wir das verfolgen können. Ich sehe aber, dass das für viele eine psychische Belastung ist. Jeder kann natürlich ganz individuell selber entscheiden, wie er damit umgehen möchte und ob das für ihn ein gangbarer Weg ist. Was wir an parallelen Entwicklungen momentan sehen, ist, dass wir auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene mittlerweile extrem gut organisierte Organisationen wie beispielsweise Hate Aid haben, die sich gezielt an Geschädigte richten. Wir sind Strafverfolger und richten uns oft an die Beschuldigten. Wir sind täterorientiert. Und deswegen sind wir froh, dass es eben solche Organisationen gibt, die auch sehr, sehr gute und professionelle Ansprechpartner sein können für Geschädigte in diesen Situationen. Sie bekommen da Rechtsberatung. Sie bekommen Wege aufgezeigt, was sie tun können. Es gibt nicht nur die klassische Strafanzeige. Sie können Verfasser von Hate Speech auch zivilrechtlich in Anspruch nehmen. Das heißt, jemand muss ihnen dann möglicherweise Schmerzensgeld zahlen für das, was er ihnen zugefügt hat. Und all das sind Mittel und Wege, die ihnen zur Verfügung stehen. Und ich begrüße das außerordentlich, dass diese zivilgesellschaftlichen Organisationen jetzt auch immer mehr und in größerem Umfang zur Anlaufstelle für Geschädigte werden.
Viele denken sich ja, dass sie es damit nur noch schlimmer machen, wenn sie sich da an sie wenden oder auch an solche Gruppen wenden, sondern der erste Impuls ist ja wahrscheinlich erstmal Kopf in den Sand stecken, unsichtbar werden, um nicht nochmal mehr Angriffsfläche zu bieten, oder?
Ganz genau, das kann ich verstehen. Jeder muss diese Entscheidung letztendlich individuell treffen. Was wir uns aber als zur Aufgabe machen müssen, als Strafverfolger, ist es, dass wir den Eindruck vermitteln, dass wir, wenn man uns beauftragt, wenn man uns das anzeigt, dass wir willens und in der Lage sind, sowas zu verfolgen. Wir dürfen es auf keinen Fall so weit kommen lassen, dass Geschädigte beispielsweise von einer Strafanzeige absehen, weil sie der Auffassung sind, das interessiert die Strafverfolgungsbehörden nicht. Die würden sowieso nicht tätig werden. Das darf nicht sein, dass letztendlich jeder trotzdem selber die individuelle Entscheidung treffen muss, wie gehe ich damit um, wie kann ich das am besten verarbeiten, was ist für mich persönlich der beste Weg, damit zu arbeiten. Das ist klar. Aber wir müssen auf jeden Fall als Strafverfolger klar machen, wir haben das Problem erkannt. Wir sind uns der Dramatik bewusst in diesen Situationen. Ich denke, uns ist auch allen bewusst, dass wir auch hier sicherlich noch dran arbeiten können. Es gab immer wieder Kritik. Wir müssen diesem Eindruck entgegentreten und ich glaube, dass auch da die Entwicklung stimmt.
Wir haben hier eine Betroffene auch gehört, die erst Hasskommentare öffentlich gemacht hat auf Twitter und jetzt hat sie ihren Account auf den Rat des Verfassungsschutzes hin aber gelöscht. Ist das sinnvoll, sich da erstmal zurückzuziehen?
Grundsätzlich gehe ich davon aus, wenn der Verfassungsschutz das geraten hat, dass das die richtige Entscheidung ist. Mich als Strafverfolger macht es natürlich nicht glücklich. Und ich glaube auch uns als Gesamtgesellschaft sollte uns das nicht glücklich zurücklassen. Denn jede Person, die sich aus Angst vor Straftätern aus den sozialen Netzwerken zurückzieht, muss eine Niederlage für uns als Gesamtgesellschaft sein. Ich sehe aber durchaus ein, dass das in der akuten Situation durchaus Sinn ergeben kann. Wenn sich die Situation so weit zugespitzt hat, dass es in dem Moment keine anderen Mittel und Wege mehr gibt, als diesen Account zu deaktivieren oder sogar komplett zu löschen, dann mag das richtig sein. Aber das muss für uns immer Antrieb sein, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passiert. Dass Leute erst gar nicht in die Situation kommen, in denen sie zu solchen radikalen Mitteln greifen müssen. Soziale Netzwerke sind für uns alle da. Und wenn Straftäter das sabotieren, dann müssen wir gegen die Straftäter vorgehen. Und letztendlich muss es so sein, dass die Straftäter aus diesen Räumen verschwinden und nicht diejenigen, die in zulässiger Art und Weise von ihrem Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen wollen.
Herr Hebbinger, ganz herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Thema, das uns alle angeht und das nachdenklich macht. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.